Wide.
A late call.
That was inside the line right there. Okay, I took it 35, but I'm not going to take it at 30-40. I hit two aces in a row on 30-15 and now 30-40. That ball was right on the line. He's sure of his decision.
He's sure of his call.
How can you not call the ball on the line? Why not? That's two aces I've hit. The match would be over right now. 30-15, I hit an ace.
34,
I hit an ace.
I have to check this out.
Let's play this match. 30-40.
Weg. Warum geht er vom Mikro weg? Ich würde voll gern das Gespräch zumindest von der einen Seite mitbekommen. Schade. Also, die Privatsphäre ist ihm wichtig, im Christian. Da kennt er nichts. Da lässt er euch und nicht einmal mich einfach außen vor. Naja, ob er sich das leisten kann, was die Beliebtheit betrifft. Schaut nicht gut aus für den beliebtesten Podcaster in der Jahresabstimmung von die rechte und die linke Hand des Podcasts. Werde ich mir da gleich mal aufschreiben. So, Stift, Papier, ein Minuspunkt für die Jahresendabrechnung. So, Christian minus 1, Klammer auf, Telefon ohne Hände. Genau. Ja, also, da wird er sich anschauen, der Christian, wenn es dann drauf ankommt. Das wird Konsequenzen haben. Aber, ich glaube, jetzt ist er dann fertig. Ah, setzt sie wieder hin. Setzt sie wieder hin, der Christian.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rechte und die linke Hand des Podcasts. Wir sind zurück, 2 Wochen ohne uns, waren für viele wahrscheinlich nicht so leicht, aber wir lassen euch auch im Sommer nicht hängen. Wir, wer ist denn überhaupt wir? Wir sind einmal ich, weil das sind ich in wir und der Olli. Olli Hauser aus dem Burgenland, den kennt ihr sicher noch. Olli, begrüßen wir unsere Hände bitte.
Hallo Hände, hallo Christian. Ja, da hast du das jetzt nicht nehmen lassen, gell? Das erste Mal seit längerer Zeit wieder dein Held und dann haust du gleich so eine tolle Begrüßung aus. Bin ich durchaus ja, stolz, möchte ich fast sagen. Bei mir ist heute ein Novum. Ich werde heute das erste Mal mit Kaugummi podcasten. Und wünsche euch dabei viel Spaß, genießt es. Wird ein besonderes Erlebnis, glaube ich, werden auch für euch.
Ist wirklich was Schönes. Ich glaube, da freuen wir, ehrlich gesagt, für mich auch. Ich freue mich auch schon drauf.
Ja. Voll.
Du, wieso denn? Warum denn Kaugummi? Hat das was mit unserem Helden zu tun?
Na gar nicht. Nein, ich habe einfach Lust drauf gehabt. Ich habe Lust auf Kaugummi gehabt, beziehungsweise ich habe einen gesehen. Das ist ja manchmal so, manchmal sieht man was und dann hat man Lust drauf. Das war in dem Fall so. Dann habe ich mir einen Kaugummi rausgenommen aus der Verpackung und habe ihn in den Mund geschoben und jetzt kaue ich da so genüsslich drauf herum. Aber ich habe nur zweite gute Sache. Soll ich dir davon auch erzählen oder später?
Du kannst mir es gleich erzählen und ich versuche mir währenddessen das zu merken, was ich jetzt schon sagen wollte. Okay,
leg los. Na passt, ich mache es kurz und schmerzlos. Ich habe in meinem Podcast-Zimmer ein neues, kleines Regal, so ganz ein kleines, so 15 cm lang ungefähr. Da steht noch nichts drauf. Und ich habe mir gedacht, das ist nämlich der direkt in meinem Sichtfeld. Da werde ich jetzt ein Bild ausdrucken von dir und mir und das werde ich mir dann da herstellen. Und dann vielleicht werde ich mir vom Dieter auch noch eins dazu stellen. Das ist ein kleines daneben, das geht sich schon aus.
Na, das war's. Dann hast du deinen ganzen Partner und dann nimmst du vor die Reds.
Ja.
Herzlich willkommen übrigens auch Reds. Also Nico, habe ich ja gehört, ist ein regelmäßiger Hörer unseres Podcasts. Mhm. Und Nico.
Nico ist ein guter so Worker.
Ja, Nico, so viel einmal vorweggeschickt, die Kaffeemaschine ist eingeschalten. Das heißt, mit ein bisschen Glück schaltet sich diese Maschine dann noch während unseres Podcasts aus. Freue mich drauf, da machen wir eine Fotosession und dann, Olli, da machen wir ein gutes Foto.
Ja,
da machen wir ein schönes Foto.
Alle stehe da her, den Winkel Hannes stehe her.
Und das ist der neue, gell?
Ja.
Super, ja. Ob das nicht Hörer des Jahres wird sogar?
Also, ja. Es erscheint ja morgen erst der Podcast, wo wir über ihn reden und da bin ich gespannt, ob er reagiert. Ja, lieber Christian, ich könnte dir noch
genau,
so viel erzählen,
aber
ich werde mich jetzt ein bisschen zurücknehmen, weil du möchtest auch einiges loswerden, merke ich.
Ja, ich habe einen Podcast vorbereitet und da war das so schon der Hintergedanke der, dass ich das den Hörerinnen und Hörern dann auch erzähle, also dass ich mir das von der Seele rede.
Ja. McEnroe-isch sprechen. Okay, verstehe. Du möchtest ein bisschen Lifestyle machen.
Das lassen wir einfach immer wieder einfließen. Mhm. Du kannst John McEnroe von Lifestyle nicht trennen und du kannst Lifestyle von John McEnroe nicht trennen. Genauso wenig wie bei uns. Du hast gesagt vor ein paar Minuten, du hast was gesehen. In deinem Fall war es der Kaugummi und du wolltest den dann haben. Mhm. Ich habe auch was gesehen. Und zwar habe ich gesehen ein YouTube-Video, wo John McEnroe, Boris Becker, Mats Wielander und Ivan Lendl gemeinsam, haben es aufgenommen, ich glaube es war 2018 bei den US Open, ebenfalls so einen Podcast machen und über Tennis sprechen, über Aktuelles und natürlich auch in der Erinnerung schwelgen und haben sie gegenseitig also ein bisschen aufgezogen in dem Video. Und das hat mir sehr viel Freude bereitet, Olli, wie du dir vorstellen kannst. Und das hat mir dann, da habe ich das gesehen, da habe ich John McEnroe gesehen und habe gewusst, okay, der wird mein Comeback-Typ sein. Ich werde John McEnroe machen, obwohl ich, und jetzt komme ich gleich mal zu meinen Gefühlen und meinen Emotionen, live von ihm ja gar nicht mehr so viel mitbekommen habe. Er hat zwar bis 1992 gespielt. Als ich angefangen habe, Tennis zu verfolgen, damals natürlich nur die großen Turniere, Wimbledon, Paris, war sein Stern schon am Sinken. Er war eher so Anfang bis Mitte der 80er wirklich stark und der beste Spieler der Welt, hat auch einige Grand Slams gewonnen, aber dann nicht mehr so. Aber er ist halt dann aufgefallen, trotzdem durch seine Vergangenheit und durch dies verbalen und einen körperlichen Auszucker hin und wieder. Hat mich damals schon fasziniert und ich bin sehr froh, dass ich heute die nächste Stunde noch über ihn sprechen darf mit dir. Was sind deine Gefühle, Olli? Deine Emotionen? Kennst du den Sportler überhaupt? Hast du diese Videos, die ich dir geschickt habe, angeschaut oder noch nicht? Hast du andere gesehen vielleicht? Hast du den Film gesehen? McEnroe versus Borg? Stehst du auf das Foto, das ich reingehört habe? Beim Skript mit dem roten Stirnbandel und dem Lockenkopf. Wie stehst du zu ihm? Okay. Das ist schon das Ende der Frage. Sehr kurze Frage.
Das ist eine sehr kurze Frage, aber, für die du ja bekannt bist. Sehr gut. Ich kann eigentlich fast alles mit Ja beantworten. Und wenn ich an den McEnroe denke ich zuerst einmal an Matten. An Schneckerl. Also nicht an Schneckerl Prohaska. An den auch ein bisschen. Aber mehr an geschneckte Haare. Und mir, weil du das Foto ansprichst, ja, gib's mir ein, John McEnroe. Da kommt vielleicht ein Foto mit einem roten Stirnband daher, wo er gerade.
Rotes Stirnband.
Vielleicht sogar gerade diskutiert mit dem Schiedsrichter. Möglicherweise ist es das klassische Foto, wo er sagt, you can't be serious zum Schiedsrichter. Und
das ist vollkommen richtig. Du hast es erkannt, es ist in Wimbledon passiert. Ja. Da hat der Schiedsrichter einen Ball von ihm outgegeben, obwohl man offensichtlich sogar in schlechter Videoqualität, wie du es auf YouTube kriegst, siehst, dass der Ball auf der Linie aufkommt und sie verspringt. Und das versucht er da dem Schiedsrichter auch zu erklären.
Super, ja. Und ich habe zum Beispiel gar nicht mehr so bewusst in meinem Hirn abgespeichert gehabt, dass er hinten so eine geile Foko-Wiesen auch noch abgehabt hat. Nämlich nicht nur die Schneckerl-Prohaska-Afro-Matten, sonst auch noch hinten runter. Taugt mir voll. Das ist extrem coole Matten und ich wünsche mir, dass mein Sohn, der ja auch Schneckerl hat, sie auch mal so Matten wachsen lässt. Das tat mir voll taugen.
Das
wäre gut, oder? Und du kannst dich erinnern,
mal ein Frottee-Stirnband.
Ja, im Fasching bin ich sehr, sehr gern als blonder Afro-DJ gegangen. Und da werde ich mir vielleicht jetzt auch noch so eine Verlängerung besorgen. Werde ich zwei Perücken vielleicht übereinander aufsetzen und dann gehe ich mal als John McEnroe in den 70er Jahren. Da freue ich mich
jetzt schon. Das wäre echt gut, ja.
Das wird fein. Also an das denke ich. Aber wir beide, das hast du schon gesagt, späte 80er, wo wir dann den sinkenden Stern von McEnroe nur ein bisschen miterlebt haben, da kann ich mich nämlich tatsächlich auch dran erinnern, das sind auch so meine Gefühle, McEnroe steht für mich witzigerweise eher für Niederlage. Und zwar aus dem Grund, dass er da einfach nicht mehr viel gerissen hat, 89, wo wir halt da, wo er da das Comeback oder ja, nach längerer Pause wieder Comeback feiert hat und dann nicht mehr so viel gewonnen hat. Aber da hat er auch nicht mehr diese coole Matten gehabt. Das heißt, meine ersten Erinnerungen sind verlierender McEnroe, zumindest die großen Spiele gegen Connors und so, und nur noch normale, also nicht mehr ganz so hohe Matten, sondern normale Schneckerl, aber eher Kurzhaarschneckerl-Matten. Das ist mein... Und dann natürlich, ja, ich habe den Film gesehen, Borg gegen McEnroe. Da geht es aber eher um einen Borg, muss man auch dazu sagen. Und ich kann mich an die Wutausbrüche erinnern. Ich finde, dass das ein super Comeback-Typ ist. Dennis habe ich immer gute Gefühle, Christian.
Na, ich meine, das ist den Film Borg gegen McEnroe.
Ja.
Ich hab mir einmal durchgequält, habe es jetzt wieder probiert zur Vorbereitung und habe dann wieder abdrehen wirklich? Müssen. Das ist einfach, ich finde, der Film ist nicht wirklich gut.
Oh. Ja. Na, das ist das Problem an Sportfilmen, die einfach dann so überproduziert sind, das passt einfach nicht. Also,
ich find, ganz im Gegenteil, genau. Der ist voll langsam, oder? Der ist total langsam, du hast fast keinen Dialog, du hast Einstellungen drinnen wie zu der damaligen Zeit.
Ja, und es wird so, sie holen immer aus, wie wenn es bei jedem Schlag, es sind längere Ballwechsel, aber jeder Schlag ist wie der ärgste Winner jetzt von der Ausholbewegung,
genau.
Aber sie machen den Winner nicht. Also es passt überhaupt nicht zusammen, genauso wie dann.
Und das haben sie damals, vor allem so haben sie damals gar nicht gespielt.
Ja, das ist
ein Scheiß. Ja, in Wimbledon hat es ja keine langen Ballwechsel gegeben.
Und das Furchtbarste ist zum Beispiel Eddie the Eagle, der im V-Stil springt, obwohl er parallel gesprungen ist. Hasse ich.
Ganz genau, das haben wir aber eh schon besprochen. Und das ist mir auch bei diesem Spiel aufgefallen, dass John McEnroe,
Schierler,
ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ja, spielt eine beidhändige Rückhand.
Im Film?
Im Film. Und bei allem
Respekt.
Ja. Auch das ist nicht der Wahrheit entsprechend. Aber es ist ein Film, es ist kein Doku. Sei ihnen verziehen. Trotzdem finde ich kein guter Film. Aber danke, Olli, für diese Erklärung jetzt mal.
Und es ist ärgerlich, weil ich habe mich auf den Film echt gefreut damals. Und dann war ich recht
enttäuscht. Eben ja. Bei Eddie the Eagle war das allerdings.
Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht.
In McEnroe oder in Eagle?
Beide wollte ich mir im Kino anschauen und beide habe ich nicht im Kino gesehen. Ich habe mir in McEnroe gegen Borg von Dave aus Linz. Der hat dann, glaube ich, auf der Festplatte gehabt und da habe ich mir umgezogen. Verstehst? Super, danke dafür, Dave.
Super.
Aber er kann nichts dafür, dass der Film schlecht ist. Muss man jetzt sagen. Da möchte ich meine schützende Hand über ihn halten.
Absolut. Ist okay, Dave. Macht bitte keine.
Macht er keine Vorwürfe. Gedanken.
Na, man weiß wieder, Dave, wie schnell er da reagiert. Und
ja,
er sitzt. Bitte nicht.
Ich sehe schon, wie er auf der Bank zusammensackt oder sie erst einmal hinsetzen hat müssen. Weil die sofort zur nächsten Bank hingesetzt und zusammen gesagt, na, richte dich wieder gerade auf, spazier weiter, alles ist gut.
Wann ist John McEnroe eigentlich geboren? Werden Sie jetzt einige von euch fragen. Und wir können es euch sagen. Und zwar, er ist am 16. Februar 1959 geboren und zwar in Deutschland, in überraschenderweise. Nein. In Wiesbaden.
Gibt's ja nicht.
Sein Papa war da bei der Air Force stationiert. Und drum ist er in Deutschland auf die Welt gekommen, hat dort einige Jahre verbracht, bevor er dann wieder zurückgezogen ist mit seinen Eltern gemeinsam nach Amerika. In seiner Karriere gewann John McEnroe 7 Grand-Slam-Turniere im Einzel und heute an, Olli, 9 im Doppel.
Gibt's ja nicht.
Er hat 4-mal in Folge 1981, 82, 83 und 84 eine Saison an der Spitze der Weltrangliste beendet und war in der ersten Hälfte der 1980er Jahre der dominierende Spieler auf der ATP-Tour. Er war 15 Jahre lang Profi und in den 15 Jahren hat er 77 Einzeltitel und 78 Doppeltitel erringen können, sowie einen im Mixed. Die Gesamtzahl von 156 Titeln ist nach wie vor Rekord im Herrentennis.
Wow, bravo. Das ist eine ultimative Zahl, was du da rauspfefferst.
Ich meine, wir machen das am Anfang, dass wir gleich einmal am Anfang klarstellen, von was für einen Champion wir da überhaupt sprechen. Ja? Mhm. Er hat 3-mal Wimbledon gewonnen, 4-mal die US Open und 3-mal das Masters.
Das ist ein super Konzept, dass du das am Anfang gleich machst.
Er hat Paris und die Australian Open nie gewonnen, ist allerdings auch erst sehr spät einmal bei den Australian Open überhaupt angetreten, weil wenn du die Videos eh angeschaut hast, du weißt, Olli, das Australian Open war zwar ein Grand Slam Turnier, aber ist lange Zeit von den Spielern überhaupt nicht ernst genommen worden. Mhm. Das heißt, das ist auch der Grund, warum nicht wirklich viele alle 4 Grand Slam Turniere gewonnen haben. Erst mit Ivan Lendl, entschuldige, du kannst ja, sofort, nein, Olli, erst mit Ivan Lendl hat es dann begonnen und der hat dann angefangen, damit da runter zu fliegen. Und dort auch zu gewinnen oder mitzuspielen, das haben sie die anderen, die ganzen Amis und so, das haben sie die vorher überhaupt nicht angetan. Was ja für mich neu war, weil ich habe immer gedacht, okay, 4 Grand Slam Turniere, ja passt, werden alle super bezahlt, super viele Punkte und so, da fliegen wir natürlich hin. Dass das ein Riesenturnier war, das dann nicht ernst genommen worden ist, das einfach auslassen worden ist, ist unvorstellbar. Vor allem nach dieser Dominanz, denn die Australier haben doch in den 70er Jahren Spitzenspieler, 60er, 70er Jahren eigentlich Top-Spieler gehabt. Und trotzdem hat sie dieses Turnier erst so spät, erst Mitte der 80er, eigentlich erst schön langsam da auf der Weltkarte der Grand Slam-Turniere ja, etabliert. Oder schön langsam ist es dann erst in die Gänge gekommen. Olli, jetzt du bitte.
Absolut. Ihr erinnert euch vielleicht an Alfred Melbourne, nachdem ist sogar die Stadt benannt worden. Ein großartiger Tennisspieler und einer von vielen damals. Ja. Das ist witzig, dass du das jetzt erwähnt hast, weil mir ist es auch jetzt in der Vorbereitung zum ersten Mal unter die Ohren gekommen, dass die Australian Open sehr, sehr spät erst von den Spielern entdeckt wurde und mitgenommen worden ist. Faszinierend.
Mhm. Da hat es noch im Wimbledon. Liebe ich unseren Podcast.
Mehr wollten es nicht.
Ja. Wimbledon, Wimbledon, Wimbledon. Ja, aber darum liebe ich ja den Podcast, weil ich selbst ja auch immer wieder Neues erfahren kann. Und das ja, bereichert selbstverständlich auch unseren Horizont.
Mhm. Damit legst du sozusagen unseren Händen auch nahe, sich durchaus auch mal einen anderen Podcast anzuhören. Habe ich das jetzt da richtig herausgehört zwischen den Zeilen?
Nein. Was denn für einen?
Was? Andere halt, wo man halt Dinge erfährt. Nicht nur unseren. Ich meine, jetzt erfahren sie es natürlich in unserem auch, aber du hast das ja in einem Podcast. Das ist nicht wir waren. erfahren?
Nein, ich habe es in einem Videopodcast von den US Open 2018, glaube ich, wo die vier miteinander gesprochen haben.
Und da wird das gesagt
und da sagt halt der McEnroe, wir haben das ja vorher überhaupt nicht wirklich ernst genommen, erst als du, und dann zeigt er halt so, oder deutet auf dem Ländl hin, als du angefangen hast, da hinzufliegen, und dann haben sie halt auch müssen irgendwann, weil der dann dort so viele Punkte gemacht hat und so weiter, erst dann ist das irgendwie auf der Landkarte erschienen.
Okay, weil ich habe es nämlich woanders gehört. Das ist lustig. Wir haben es beide das erste Mal gehört, aber aus unterschiedlichen Quellen. Also somit kann ich das bestätigen, was der Ländl... Ja. Das ist das Gute. Ich kann es jetzt aus erster Hand, kann ich euch da wirklich dann die Freigabe geben, dass das stimmt, was der Ländl und der McEnroe da in deinem Videopodcast erwähnt haben. Der übrigens sehr gut ist, ich habe den auch gesehen, aber diesen Teil scheinbar nicht. Ich habe mir nämlich nur einen Teil von beiden angeschaut, den du mir geschickt hast.
Ja, war lustig, gell? Du, was hast du gehört dann? Nehmen wir uns die Zeit und erzählen dir es auch.
Na, da gibt es einen Podcast, der ist, glaube ich, Schattenseiten im Sport oder so. Gebt es mal ein. Schattenseiten im Sport Podcast, dann wird es das schon finden. Die beiden Hosts sind ein bisschen nervig. Also, da habt ihr vielleicht auch nicht ganz so Glück wie bei uns. Aber ja, die Infos sind immer sehr interessant und die Themen. Also für alle Sportinteressierten, hört es da gerne mal rein. Den Monika Selle Podcast habe ich auch. Da habe ich mir auch von dort die Inspiration geholt, möchte ich sagen.
Okay, passt. So, Olli.
Christian, jetzt konzentrierst du wieder? Weil ich glaube, jetzt
kommt wieder ernst, weil es kommt einmal für dich etwas, Olli.
Ein Gedicht?
Ich habe dir schon im Vorfeld gesagt, ich habe ein bisschen eine kleine Überraschung für dich, Olli. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Und bevor ich es vergesse, werde ich das einfach sofort einlösen. Ja, cool. Diese Überraschung. Und zwar, Olli, es gibt einen John. Und du erkennst es ja schon. Einen. Du wirst es am Artikel wahrscheinlich schon erkennen. Es gibt einen John McEnroe Quiz.
Oho.
Für dich.
Ja. Schneidest du den Jingle ein oder nicht?
Das werden die Hörer jetzt wissen.
Das kann ich euch jetzt schon sagen.
Warte, setzen wir da mal einen Marker. Ja, Moment.
Was ist das?
Ich brauche nur auf M, oder?
Hat ja. Ich habe gewiss für die Hörer. Wisst ihr noch, was für eine Tastenkombination das bei mir ist? Habt ihr gut aufpasst beim letzten Mal. Richtig,
Steuerung. Ich glaube, es hat nicht funktioniert, das M.
Nein, ja, das kann man
nicht. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Also, Quiz. Quiz.
Vom Chris,
der Master. John McEnroe Quiz. Also, pass auf, Olli. Was hat Johnny Mac? Das ist ein Spitzname von John McEnroe. Als einziger Tennisspieler der Geschichte erreicht.
Als einziger Tennisspieler der Geschichte erreicht. Er hat in Einzel und Doppel am meisten Turniersiege erreicht, zusammengefasst. Noch ein vorm Jürgen Meltzer.
Gut, das auch, aber ich möchte eigentlich auf was anderes hinaus.
Er hat als einziger alle vier Grand Slam-Titel nicht erreicht, aber dafür zwei und die French Open im Mixed. Ja, wäre ein bisschen komplizierte Antwort. Vielleicht stimmt es nicht. Nein, ich glaube, du musst
sagen. Ich werde es lösen. Ich werde lösen. Er war als einziger Spieler weltweit in der Geschichte des Tennis die Nummer 1 im Single und Doppel gleichzeitig.
Ah, okay. Sehr spannend.
Wer waren die größten Gegner von Johnny Mac?
Ist das ein Spitzname?
Ja.
Ja, wie viele?
Zwei.
Björn Borg und Jimmy Connie.
Und das ist vollkommen richtig. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Es bleibt aber nicht so einfach. In welchem Jahr hatte er die beste Single-Gewinnrate?
Er hat überhaupt eine sehr, das weiß ich noch, eine sehr hohe die? Prozentzahl über die ganze Karriere, glaube ich, der drittbeste, was die Prozent oder viertbeste, was die Win-Lose-Prozentzahl betrifft. 82 oder so. Und in welchem Jahr, das kann ich, das ist, das war 1979.
84.
5 Jahre spart sich, glaube ich, haben wir gesagt, oder?
Ja, so plus minus 5 Jahre immer. ja, das waren 82%.
Genau.
Sein erster Grand Slam Mix-Titel war wo?
Na, er hat nur einen Grand Slam Mix-Titel gemacht und das habe ich vorher bereits gesagt. French Open. Genau.
Bei der French Open, ganz genau. Mit wem? Mit wem hat er da gespielt?
Er hat einmal mit der Steffi Graf gespielt bei Quebec in die 2000er, glaube ich. Da waren es beide schon, kann es sein, dass beide schon nicht mehr gespielt haben und sind bis ins Halbfinale gekommen. Nein, sie hat noch gespielt, sie sind bis ins Halbfinale gekommen und dann haben sie zurückgezogen, weil sie sich aufs Finale vorbereiten hat müssen im Einzel. Sehr interessante Geschichte. Ja. Sonst hätten sie das vielleicht gewonnen. Mit wem?
Okay, dann nehme ich das als Antwort.
Magdalena Maleheva.
Ja, ich weiß es ehrlich gesagt eher nicht.
Gibt es das mal?
Wer außer Johnny Mac erreichte Platz 1 in Single und Doppel, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten? Gibt es einen Spieler auf der Welt? Ja.
Okay. Jürgen Meltzer war nie Nummer 1 im Einzel, oder?
Nein.
Okay. Wer das.
War, glaube ich, Nummer 7.
Okay. Andy Roddick.
Es war einer der Lieblingsspieler vom Dieter.
Aha. Der Dieter, der mag gern Aaron Krickstein.
Nein, es war Stefan Edberg.
Aha. Der viel zu viel Fußfehler gemacht hat, meiner Meinung nach.
Jetzt sind wir aber auch schon am Ende dieses Podcasts, also dieses vom Quiz zumindest angekommen und nicht vom Podcast. Jetzt geht's weiter mit Infos. Olli, bevor wir dazu kommen, werde ich dich nur ein bisschen loben.
Danke.
Du hast die ziemlich gut geschlagen in dem doch sehr schwierigen Quiz dieses Mal.
Ja,
aber
leider.
Aber du bist der Experte. Du kennst dich einfach aus.
Ja, das stimmt prinzipiell, aber ein bisschen mehr hätte ich mir noch gewünscht. Ein bisschen mehr noch. Aber hey, ich werde weiter fleißig üben.
Üb weiter. Genauso wie John McEnroe immer weiter geübt hat.
Das stimmt.
Bis auf einmal, da hat er sich ein 6-monatiges Sabbatical gegönnt. In seiner Bilanz stehen, hat er, glaube ich, nicht.
Aha.
Da hat er Kinder gehabt. In seiner Einzelbilanz stehen 883 gewonnene Spiele bei nur 198 verlorenen. Das heißt, er hat eine Siegquote davon 81,68%. Beste Karrierebilanz, 6 beste Karrierebilanz hinter, wie du es vorher schon gesagt hast, Novak Djokovic, Björn Borg, Rafael Nadal, Roger Federer und auch Jimmy Connors.
Ja.
Er ist übrigens auch im Davis Cup sehr erfolgreich gewesen. Er hat 5-mal mit den USA den Davis Cup gewonnen. Das war zeitlang ein sehr prestigeträchtiges Event. Ja, nicht so wie jetzt. Er hat 78, 79, 81, 82 und dann 10 Jahre später 92 ein letztes Mal gewonnen.
Ja, wobei man sagen muss, das Prestige hat er wieder zurückgeholt, weil Leute wie Connors haben zum Beispiel nie Davis Cup gespielt. Und er war aber sehr patriotisch und er wollte unbedingt da das wieder zu höherem führen und das hat er auch gemacht durch seinen Einsatz. Und da sind sie ihm sehr, sehr dankbar. Auch wenn er natürlich teilweise, aber vielleicht nicht unbedingt von den Amerikanern, sondern von den Zuschauern schon auch gehasst wurde für sein Auftreten. Aber das haben sie ihm sehr hoch angerechnet und später ist er dann sowieso die Legende geworden, Legenden-Liebmann. Und sehr interessant, er war nie ein großer Sandplatzspieler und seine Quote ist auf Indoor und auf Teppich ist sie die allerhöchste. Da hat er nämlich 85 bzw. 84% sogar. Die allerhöchste von allen. Org. Das habe ich auch sehr interessant gefunden.
Ja. Ja, Teppich. Teppich kommt ihm ja sehr entgegen, weil Teppich ist nach Rasen, sagt man, oder sagt er, der schnellste Belag. Teppich ist eigentlich ziemlich ähnlich wie Rasen. Und drum, da er ein sehr guter Rasenspieler auch war, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass der auch auf Teppich extrem stark war.
Ja? Was magst du mehr? Teppich oder Rasen?
Ja, wir haben es bisher leider noch nicht geschafft, auf Rasen zu spielen. Ich habe nur ein paar Mal auf Kunstrasen gespielt, in den 90er Jahren noch. Bei einem Schulkollegen, das habe ich dir eh schon erzählt, die haben einen Tennisplatz gehabt und es war so ein Kunstrasenplatz.
Sehr cool.
Sonst sehr, sehr cool, ja. Habe es damals gar nicht so schätzen können. Jetzt, und ich weiß auch nicht, ob Kunstrasen so ist wie Rasen oder ob das irgendwie anders ist. Nicht.
Und kannst du 10-mal hintereinander Teppich sagen?
Ja.
Mach mal.
Später. Okay. 1979 hat er einen Rekord aufgestellt, der John McEnroe. Und zwar hat er insgesamt 27 Turniere gewonnen. 10 im Einzel, 17 im Doppel. Und er hat damit eben bis jetzt diesen Rekord inne. Er hat 178 gewonnene Matches in dem Jahr. 178 gewonnene Matches bei 365 Tagen. Also hat jeden zweiten Tag im Schnitt gespielt.
Ja, aber trotzdem war es jetzt sein erfolgreichstes Jahr, laut Quiz.
Da ist um die Siegrate gegangen.
Okay, verstehe. Okay.
Er hat zwar da die meisten Spiele gewonnen, aber nicht diese Siegesrate, kennst du, die war nicht so hoch.
Er hat die meisten Spiele gewonnen, aber das hat nichts mit der Siegrate zu tun.
Na sicher, wenn jetzt im Jahr 84 hat er 3 Spiele gespielt und 2 davon gewonnen, ist die Siegrate höher, als wenn er im Jahr drauf 4 Matches spielt, aber nur 2 gewinnt davon.
Ja, verstehe.
Er lächelt, Olli. Das glaubst man das nicht, gell? Du glaubst, dass der Fehler im Quiz war, oder?
Nein, du hast das sehr, sehr gut erklärt. Bist du nicht nur ein guter Direktor, bist du ein guter Lehrer. Kannst gut erklären. Gefällt mir. Vielen Dank. Auch für die Hände, die bedanken sich auch bei dir. Aber wie geht's weiter im spannenden Sportlerleben von John McEnroe?
Da war doch 1981. Hat er die Siegesserie von Björn Borg in Wimbledon beendet im Finale. Da haben wir den Film ja angesprochen. Da war der Björn Borg schon als der hat das Wimbledon, also den Center Court, als sein Wohnzimmer angesehen und dann ist der junge, starke McEnroe dahergekommen, der große Herausforderer und hat ihm Bogen im Finale.
Wie viel, 84. Extrem viele hintereinander gewonnen, oder? Vorher. Etliche Jahre.
4, glaube ich. Hat er nicht 4 Jahre vorher gewonnen?
Ja. Tolle Siegesserie.
Den nächsten Absatz werden wir überspringen.
Bin schon drüber.
Ja, weil da steht wieder andere Prozentzahl. Da steht nämlich mit 84. Es kann sein, dass ich das falsch abgeschrieben habe, aber ich weiß es nicht jetzt. Ja. Da steht eine Siegquote von 96,43%.
Ja, nur 1984.
1984 und da habe ich gesagt 82% beim Quiz. Da ist irgendwo ein Hund drin. Muss ich schauen, ob ich dir den Punkt überhaupt geben kann.
Insgesamt 82, haben wir gesagt. Es passt schon. Das ist alles
insgesamt
richtig.
82.
Bist du sicher, Oliver? Wie ein Fuchs und habe... kann dich jetzt beruhigen, es war alles wunderbar.
Okay, dann bin ich sehr froh. Wie geht's weiter mit Johnny Macker? Gewinnt viel, In den Jahren 86 und 87 legte er eine mehrmonatige Pause ein. Ja, und es sah so aus, als ginge seine Karriere schon zu Ende. Er hat sich aber 89 dann nur mehr auf Platz 4 der Weltrangliste hochkämpfen können. Große Erfolge im Einzel gelangen ihm allerdings nicht mehr. Ja, wie gesagt, er hat sich da diese 6 Monate Pause einfach einmal gegönnt und hat leider den Anschluss dann nicht mehr so finden können. Hat also kein Grand Slam Turnier mehr gewonnen danach. Und Dennis war ja ständig im Wandel, ist ja nach wie vor so. Und da haben halt die so Spieler wie zum Beispiel Boris Becker, Ivan Lendl, Edberg, Wielander, einfach die waren ein bisschen jünger.
Muster.
Und sind ihm da davon gezogen. Also Ivan Lendl zum Beispiel hat ein sehr, sehr kraftvolles Tennis gespielt. Das schaut zwar, wenn du dir jetzt ein Match anschaust, sehr, sehr langsam aus im Vergleich zu dem, wie die Spieler mittlerweile spielen. Für damalige Verhältnisse war Ivan Lendl allerdings einer, der voll draufgepackt hat, ja, der extrem schnelle Winner gespielt hat und lange Zeit auch fast nicht zum Schlagen war und als Maschine fast gegolten hat, weil er sehr wenig Emotionen gezeigt hat. Im Gegensatz zu unserem Helden von heute, John McEnroe, den man es immer ablesen hat können. Ich muss immer einen Schluck Wasser nehmen, Olli.
Sehr gern. Ja, und er hat zwar seine Profikarriere der 92 beendet, aber ist hat dann natürlich nochmal groß auftrumpfen können bei der Champions Tour, die dann 98 gegründet worden ist. Und da kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, weil da war ja der Muster auch oft unterwegs. Und das ist mir da schon aufgefallen, dass der alte John McEnroe da die anderen Alten, aber die jüngeren Alten, durchaus noch fordern kann. Und bis zu späteren Zeiten, wo dann auch solche Leute wie der Tommy Haas dazugekommen sind, sogar da hat er noch einige Male aufzeigen können.
Ganz genau, sogar 20 Turniere gewonnen. Mhm. Und mehr ist denn auch der erfolgreichste Akteur überhaupt auf der ATP Champions Tour. Du Olli, was ich da auch noch vorher sagen wollte, ist, es gibt so ein YouTube-Video, wo John McEnroe Fragen aus dem Internet beantwortet. Weiß nicht, hast du wahrscheinlich auch gesehen. Und eins ist mir auch besonders aufgefallen und habe mir gedacht, das muss ich dir oder muss ich euch da draußen sagen, weil wir nämlich auch in Hamburg darüber gesprochen haben. Und zwar, Tennis hat, wie ich vorher schon gesagt habe, sich im Laufe der Zeit immer mehr und mehr verändert. Und ist nach wie vor, verändert sie sich, ja. Und zu Zeiten, als John McEnroe gespielt hat und vor allem extrem stark war, waren diese Grundlinien-Duelle ja eher die Seltenheit, sondern da hat man eher Serve and Volley gespielt, Olli. Und vielleicht weißt du es eh, dann kannst du es jetzt gern sagen, sonst wird sie dann auflösen. Warum ist man vom Surf-Volley dann eigentlich weggekommen und warum gibt es jetzt viel, viel längere Grundlinien-Duelle? Warum spielt man da jetzt längere Ballwechsel? Weißt du das? Keine Schande, wenn nicht. Wirklich, ich habe es vorher auch nicht
gewusst. Das stimmt, da haben wir doch drüber geredet. Aber haben wir da eine Auflösung in unserem Gespräch damals dafür gehabt?
In unserem Gespräch glaube ich nicht, oder zumindest die falsche. John McEnroe hat es in dem Video mir dann persönlich ganz alleine erklärt und ich werde es mit euch teilen.
Das war nämlich so.
Genau. Ja? Na, er hat gemeint, die Plätze waren früher ganz andere. Das heißt, die waren nicht so präzise gearbeitet wie jetzt. Das heißt, jedes Mal, wenn der Ball aufspringt, war ein gewisses Risiko dabei, dass er sich verspringt. Nicht nur so, wie es jetzt ist bei den Linien, sondern es war überhaupt so. Und darum hat man versucht, als Spieler die Ballkontakte so oder die Ballwechsel so kurz wie möglich zu halten, dass du eben das Risiko des Verspringens und dadurch des verlorenen Punktes einfach nicht eingehst. Und dann sind die Plätze besser geworden und mittlerweile ist es so, dass sie die Spieler darauf verlassen können, dass die Bälle richtig aufspringen und sie das richtig einschätzen und darum hat sich das Tennis dann auch in diese Richtung verändert.
Ah ja. Ja, das ist nachvollziehbar. Also die Umstände und die Platzbeschaffenheit, das kann ich mir gut vorstellen. ein bisschen schade auf der einen Seite, dass alles so blank gebügelt ist mittlerweile, auch in vielen anderen Sportarten. Überall die Beschaffenheit sich anpasst. Aber die Skisprungschanzen zum Beispiel für Schanzentournee früher sehr schwierig gewesen, alle vier Springen zu gewinnen, weil die Chancen so unterschiedlich waren. Jetzt sind sie alle gleich. Aber die Sicherheit ist natürlich umso, naja, wobei, Skispringer ist Skispringer, gell? Das der bepragt, ist schlecht. So ist es. Aber Tennis ist Gott sei Dank ein Sport, wo es noch wenig Todesfälle gegeben hat. Zum Glück. Auch Skispringen übrigens. Das Gefährlichste ist ja Radlfahren, Christian. Da denken wir immer, was ist da eigentlich los? Die Formel 1, wir haben sie ja sogar besprochen. 1994, letzter Todesfall, Ayrton Senna. Ein Aufschrei geht durch die Medien. Unvorstellbar eigentlich, was das für einen medialen Effekt erzeugen würde, wenn da wieder mal ein Todesfall sein würde. Zum Glück ist es nicht so und ich hoffe, es bleibt auch so. Aber beim Radfahren, ich glaube, heuer schon zwei Todesfälle, liest man so ein bisschen nebenbei. Warum ist das so?
Habe ich gar nicht gelesen.
Oder du gar nicht sogar? Sogar bei der Tour de Suisse ein junger Schweizer.
Ja, extrem war das so eine Massenkarambolage oder ein Sturz? Oder was?
Ich weiß nicht genau, wie es passiert ist, aber bei der Abfahrt und irgendwo dann halt die Böschung habe. So, glaube ich. Ja, Wahnsinn.
Ja, ich weiß auch nicht, warum. Wie würdest du, sollen die auch dann so Helme tragen wie bei der Formel 1 und so Genickschoner, das geht ja beim Radlfahren nicht, oder?
Ist sicher die große Frage, ja. Und auch, du kannst die Strecken...
Aber so ein Airbag vielleicht, ne? Wie beim Skifahren wäre vielleicht angesagt. Aber die wollen alle so aerodynamisch sein. Ja, keine Ahnung.
Ja.
Aber wenn da so echt so viele Leute sterben, macht sich da, glaubst du, echt niemand Gedanken drüber?
Nee, wahrscheinlich schon, aber es ist mir halt heuer stark aufgefallen. Auch beim Motorradfahren passiert das doch auch immer wieder, oder? Ja, aber ja, die Formel 1 ist halt einfach die Königsklasse und da gibt es halt dann am meisten Effekt, wenn da was passieren würde. Aber heute sprechen wir über Tennis und über die glatt gebügelten Plätze. Was hast du uns denn nur für Infos mitgebracht? Gibt es noch was über seine Sportkarriere oder... Geht's jetzt dann bald schon um die Wutausbrüche? Vielleicht hast du auch über die Wutausbrüche was oder über sein anderes Leben, sein Privatleben. Ich habe gehört, dass er mit einer Musikerin verheiratet ist.
Das waren jetzt viele Fragen. Was sucht er was aus? Was möchtest du denn hören?
Lass uns doch kurz mal über seine Heirat mit Patti Smith reden.
Ja, werde mir das im Skript schnell heraussuchen.
Aber es steht, er hat zwei Kinder mit ihr. Ich habe das natürlich nicht gewusst. Patti Smith kennt man natürlich. Gute Musikerin, gute Künstlerin.
Das ist aber nicht die du glaubst.
Ah,
gell?
Okay.
Klick mal, wenn du auf den Link klickst, kommst du zu einer anderen Patti Smith, weil man schreibt die nämlich mit Y.
Okay.
Oder mit, es ist eine andere, die aber auch bekannt ist. Aber ich habe es nicht gekannt.
Aha,
ich habe mir auch gedacht, was, die Patti Smith, das gibt's doch nicht.
Ja, das hätte man wahrscheinlich schon mitgekriegt, wenn es ein berühmtes Couple wäre. Okay. Na gut. Na dann hast du das jetzt aufgelöst. Vielen Dank.
Ja, er hat 1984 die Schauspielerin Tatum O'Neill kennengelernt, die man schon auch kennt. Und die hat er am 1. August 86 geheiratet in New York. Mit ihr hat er drei Kinder: Kevin John, Sean Timothy und Emily Catherine. Die Ehe ist aber 1992 geschieden worden. Und dann, fünf Jahre später, 1997, heiratete er die Musikerin Patti Smith. Und mit der hat er ebenfalls zwei Kinder. Sein jüngerer Bruder heißt Patrick McEnroe. Und der war ebenfalls Tennisprofi. Und bis 2010 Davis Cup Captain der USA, Olli.
Mhm.
Ist man vorher nie untergekommen. Patrick McEnroe, obwohl er Davis Cup Captain der USA war.
Mhm. Ja, das wusste ich beides. Sein Vater übrigens, John McEnroes Vater und auch Patrick McEnroes Vater, hieß John Patrick McEnroe. Das musst du da mal schaffen, dass du zwei Söhne kriegst Und den einen nennst du noch den ersten Namen und den zweiten noch den zweiten. Der hat sich heute halt noch durchgesetzt.
Ne? Das waren nur andere Zeiten in den 50er und 60er Jahren.
Stell dir mal vor, deine Söhne würden Christian Maria Weninger hassen. Das wäre doch auch schön.
Ja.
Ja.
Was hat er noch gemacht, außerhalb des Sports, Olli? Willst du lieber Wutausbrüche dann machen? Mach mal Wutausbrüche.
Ja. Ist doch viel spannender. Das interessiert die Hände. Die sind ja auch,
erzähl einmal ein bisschen was.
Die wollen die Skandale, die wollen es hören. Deswegen
ja, dann leg los. Leg los, mein Freund.
Und genau.
Zwetschgenröster.
Ja, da hat es einige Dinge gegeben. Zum Beispiel hat er irgendwann mal einen Balljungen abgeschossen. Und Schimpftriaden waren an der Tagesordnung. Natürlich dieses sehr, sehr berühmte eben You Can't Be Serious. Ich habe mir es exakt vor unserer Podcast-Aufnahme noch einmal angeschaut. Gebt es mal ein, John McEnroe, You Can't Be Serious. Ist aber dann letztendlich gar nicht so arg gewesen, finde ich. Da hat er schon einiges Wilderes fabriziert. Aber das ist halt so berühmt und das halt ist dann auch in Werbespots
im Vergleich
so
sehen.
Ja, welchen Vergleich?
Im Vergleich zu den anderen sonst sehr gesitteten Tennisspielern, weiß anzogen, Gentleman-Sport und dann kommt einer und schreit den Schiri an mit You cannot be serious! Da war das halt schon ein Skandal. Mittlerweile ist man da auf einem ganz anderen Niveau angelangt, was die Schimpfen angeht. Zertrümmern andere auch, die Rackets. Ja. Schimpfen allerdings weniger mit den Spielern, mit den Schiris. Ich habe es auch nicht so arg empfunden. Ich habe mir ein paar so Auszucker angeschaut. Ist gar nicht so arg. Ne? Und trotzdem wird er damit in Verbindung gebracht.
Ganz genau. Kann man ja, also es gibt einen Werbespot, das ist natürlich schon sehr witzig. Da parkt er nicht innerhalb der Markierung, der Parkmarkierung, und dann diskutiert er halt mit dem Polizisten. Sagt er, wieder You Can't Be Serious. Und bei irgendeinem Film, da steht sogar die Wutprobe, genau. Da gibt es diese Szene auch. Was er natürlich auch sehr
da gut. Da spielt er sich selber.
Richtig, da spielt er sich selber. Genau. Ja.
Spielt er einen cholerischen Patienten.
Ja, ich weiß nicht. Und bist du Team?
Schön, dass er da ein bisschen liebäugelt damit.
Ah, absolut. Ich hab ja gefunden in diesem Videopodcast, wo er eben mit dem Lendl, mit dem Wielander und mit dem Becker und mit dem Edberg. Wer ist nur dabei? Nur irgendwer?
Das sind sie eh alle vier gewesen. Edberg ist nicht dabei.
Diskutiert. Das ist schon sehr witzig, aber da merkt man einfach, was der für ein Temperament hat im Gegensatz zu den anderen, oder? Die anderen sind alle voll angepasst und relativ seriös. Und er provoziert eigentlich auch da ständig und übernimmt voll das Kommando. Und man merkt einfach, der hat eine ganz andere Ausstrahlung, ein ganz anderes Charisma als die anderen.
Ja, das voll. Ist halt der New Yorker. Mir hat es voll gedacht, ich weiß nicht, ob du diese Folge gesehen hast, wo es geht ja um einige Matches, die dann der ein oder andere gewonnen hat oder irgendwie der Boris Becker dann einmal zum Beispiel gehustet hat die ganze Zeit und der McEnroe dann auch angefangen hat zu husten und so. Also es sind ja wunderschöne Sachen passiert und da erzählt irgendwas der der Lendl erzählt da über irgendein Match, das er dann gegen den McEnroe gewonnen hat und erzählt, wie er das gemacht hat oder warum und wieso. Da hat er, glaube ich, vorgegeben, einen Krampf zu haben. Und er erzählt es so und der Becker sitzt daneben neben McEnroe und schaut den Lendl halt voll an, wie wenn er jetzt das voll glauben würde oder voll ernst nehmen würde, was der so erzählt von dieser Geschichte. Und der McEnroe schaut dann um und sagt so was, bitte schau ihm jetzt nicht so an, wie wenn das stimmen würde, was der sagen, was der gerade erzählt. Oder wie wenn du glaubst, dass das stimmt, was der erzählt und so. Das war wirklich sehr, sehr unterhaltsam.
Ja,
das hat man sehr taugt.
Ja, bist du Team... Schade, dass es nicht mehr solche Typen gibt. Das Tennis braucht wieder mehr Typen. Oder denkst du, passt schon besser so? So ein Kyrgios heutzutage ist ja eh nur ein lächerliches Würstel.
Naja, der ist mir nicht so sympathisch, wie ein John McEnroe mir sympathisch ist. Typen wären schon in Ordnung, wenn sie witzig sind und wenn sie gut sind, sicher. Warum nicht?
Jetzt ab und zu mal einen Balljungen abschießen.
Ja, das natürlich nicht, aber
das habe ich da jetzt.
Aber
jetzt
ein bisschen so Emotionen zeigen, glaube ich, tut dem Tennis und da ist er, tut ihm gut und ist auch zum Zuschauen, finde ich interessanter, als wenn du diese emotionslosen Spieler am Platz hast.
Absolut. Schreibt uns in die Kommentare, wer von euch mehr McEnroe ist. Der Christian oder der Dieter?
Dieter ist mehr Mats Wilander für mich.
Ja? Der hat alles, der ist ein Allrounder. Das ist ein Papi. Der kann alles. Das stimmt. Da hast du absolut recht. Ja, vielen Dank, Christian, dass du uns wieder so viele tolle Infos zusammengetragen hast über Johnny Mac, wie wir ihn jetzt liebevoll auch nennen dürfen. Und da freue ich mich auf die nächsten 10 Helden, die jetzt in a row kommen von deiner Seite. 9 davon sind wahrscheinlich Präsidenten der USA. Das finde ich gut. Aber ich bin gespannt, wer dann der Ausreißer sein wird.
Ja, Olli, ich weiß nicht, ob es 10 werden. Also einen habe ich einmal gemacht und beim Rest werden wir uns dann auch überraschen lassen, was kommen wird.
Genau.
Gell? Aber fühle ich wirklich frei, jederzeit da wieder mal reinzuspringen, wenn du wieder irgendeinen Catcher oder so machen willst. Gell?
Wird eh wieder mit Zeit, ja.
Ja. Oder Gala inszenierst, dann hey, mache ich auf jeden Fall Platz. Macht er da keine Sorgen.
Und auch mit.
Mit. Ja, was machst du heute noch?
Ich werde jetzt wahrscheinlich dann einkaufen fahren. Also, ich habe jetzt meinen Einkaufszettel nicht da, sonst würde ich den natürlich sehr gerne. Nein, in Wahrheit, also ich werde einkaufen fahren, dann werde ich mir ein bisschen auf den abendlichen Sturschädel vorbereiten, der heute auch noch ansteht. Das ist nämlich noch ein zweiter Podcast heute.
Ah, wirklich? Du machst 2 Podcasts an einem Tag? Unglaublich.
Für dich, mein Freund. Für dich habe ich mir heute noch am Nachmittag auch noch Zeit genommen. Und außerdem, weil ich weiß, dass ich dann eigentlich nur mit morgen Zeit hätte. Weil ab Mitte der Woche, heute ist Montag, muss man dazu sagen, bin ich dann schon wieder ständig auf Achse. Mein Bruder kommt zu Besuch mit einem Freund, die übernachten da in der Nähe. Und da wird es viele Überschneidungen geben. Und dann bin ich mit dem Phil, der mir übrigens vorher gerade Nachricht geschickt hat, die ich jetzt aufmachen wird. Denn ich sehe es schon im verschwommenen Bild auf WhatsApp, es sind die beiden Karten fürs Big John, die er uns besorgt hat. Das heißt, Freitag und Samstag werde ich bei wunderschönem Sommerwetter endlich wieder auf dem Festival sein.
War voll schön. Ja. Da kannst du dann gleich im nächsten Podcast dann davon erzählen. Oder weißt du schon, wer wird denn spielen?
Die Sportfreunde Stieler sind der Haupteck.
Echt? Wirklich? Org.
Ja.
Ja, schön. Viel Spaß.
Genau. Und ich wollte den Händen nur mal eben sagen, dass sie das Größte für mich sind. Und du auch, lieber Christian.
Bitte euch.
Bitte euch.